Der Herr ist auferstanden. Guten Morgen. Hört ihr mich auch, also zeitversetzt so mit dem Bild, oder ist das einfach nur, okay, alles klar. Dann, also ihr hört mich, aber das Bild ist langsamer, ist das richtig? Ah, sehr gut. Dann können wir da jetzt gerade aktuell nichts dran ändern, sehe ich hier gerade so. Tut mir leid. Wir sind in einer Predigtserie mit dem Titel Jesus. Und heute ist Ostersonntag. Der Tag, an dem wir feiern, dass der Tod nicht gewonnen hat, sondern dass Jesus auferstanden ist. Und ich finde, das ist allen Grund zu feiern. Ich sehe schon, ihr seid absolut außer Rand und Band. Ich sehe, die Konfettikanonen fliegen bei euch zu Hause. Das ist echt der Hammer. Lasst uns mal gemeinsam einen Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm. Der andere Jünger, den Jesus lieb hatte, ist Johannes selbst gemeint, der das Evangelium schreibt. Also der bezeichnet sich in dem ganzen Evangelium immer als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie ein Geltungsbedürfnis hatte. Auf jeden Fall steht es dort so. Und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und als sie das gesagt hatten, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetan hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Was für ein herausfordernder und genialer Text. Der Titel der Predigt heißt: Du bist gemeint. Was bedeuten diese Verse für uns? Und ich habe mal eine Frage. Wer hat sich eigentlich den Osterhasen ausgedacht? Es gibt ja viele Maskottchen für so besondere Anlässe. Es gibt einen Weihnachtsmann, es gibt eine Zahnfee, es gibt einen Sandmann. Aber wenn man sich so überlegt, vielleicht warst oder wirst du auch gleich noch Ostereier suchen gehen mit deinen Kindern und sie sind fest davon überzeugt, dass es den Osterhasen gibt und dass er sie versteckt hat. Aber mal ehrlich, ein Hase, der Eier versteckt? Es tut mir total leid. Ihr müsst vielleicht euren Kindern jetzt mal kurz die Ohren zuhalten, wenn ihr das noch aufrechterhalten wollt. Ich meine, warum nicht ein Osterhuhn? Das würde irgendwie noch so ein bisschen Sinn ergeben, oder? Aber ein Hase? Wisst ihr was? Das, was für viele Christen der Osterhase ist, ist für viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, Jesus. Genauso wie der Osterhase ein Märchen ist, ist für dich vielleicht Jesus auch nur ein Märchen. Du denkst dir so: Komm schon, die ganze Nummer mit Jesu Tod und Auferstehung, darin kann man doch nicht ernsthaft glauben. Aber gut, weil Ostern ist, ich irgendwie den Link zugeschickt bekommen habe, schaue ich mir halt diesen Online-Gottesdienst an. Aber für dich ist das mit Jesus so eine nette Geschichte, irgendwie ein netter Typ, der auf der Welt mal unterwegs war, gute moralische Vorstellungen hatte. aber irgendwie auch sowas, was man halt braucht, so als netten Bezugspunkt im Jahr. Naja, es gibt halt Weihnachten und es gibt Ostern. Und irgendwie dazwischen kriegt man die Zeit auch noch irgendwie rum. Aber so richtig daran glauben, eine persönliche Beziehung, nee. Und dass Menschen nicht daran glauben, ist auch nichts Neues. Viele Menschen, auch zur Zeit Jesu und auch danach, haben nicht daran geglaubt, dass es passiert ist. Und Johannes, der Schreiber dieses Textes, den wir gerade gelesen haben, war einer der besten Freunde von Jesus. Wir haben ja gelesen, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und sein Evangelium hat er aus dem Grund geschrieben, dass er den Lesern beweisen wollte, dass der historische Jesus nicht nur lebte, sondern dass er starb und auch auferstanden ist. Er lebte in einer Zeit, wo viele glaubten, dass es nur so aussah, als wäre Jesus gestorben. Er es aber nicht wirklich ist, sondern vielleicht nur bewusstlos wurde. Und Johannes schreibt es in seinem Evangelium, und er schreibt das Evangelium, um zu beweisen, dass diese Gerüchte falsch sind. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, so eine kleine Beweisführung von Johannes und so drei Dinge rausgreifen, die Johannes benennt, die verdeutlichen, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist. Und der erste Punkt ist der Speer. Das ist etwas, was nur Johannes erwähnt. Nur so ein Detail, den er ganz definitiv unbedingt sagen möchte. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat ein Soldat einen Speer genommen und in Jesu Seite gestochen. Und die Bibel sagt, dass dort Blut und Wasser herauskam. Ein Zeichen, dass Jesus wirklich tot war. Die Soldaten haben ihn dann abgenommen vom Kreuz, haben ihn dem Josef von Arimathäa übergeben, welcher Jesus in sein Grab legte. Und es ist nur Johannes, der von dieser Sache berichtet, der so richtig leidenschaftlich ist, die Details möglichst ganz genau zu beschreiben. Und ja, dieses Märchen von Tod und Auferstehung, diese Märchengedanken von Tod und Auferstehung Jesu zu widerlegen. Es gibt aber Leute, die sagten, Jesus ist schon gestorben, aber er ist nicht auferstanden. Das mit der Kreuzigung glauben wir, weil, naja, wir haben es gehört und Kreuzigung an sich können wir uns vorstellen, das überlebt man jetzt nicht unbedingt, das ist eine ziemlich grausame Geschichte. Aber wir glauben, dass der Leichnam einfach gestohlen wurde. Dass er auferstanden ist, kann nicht sein, weil so tot, wie du am Kreuz bist, da kannst du nicht mehr leben. Und damals gab es eben diese Leute, und es gab sogar Religionen, die das gelehrt haben. Und aus diesem Grund führt Johannes ein zweites wichtiges Indiz auf. Und das sind die Grabtücher. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, dass der Leichnam Jesu vielleicht gestohlen worden sei, berichtet Johannes ein Detail. Als Petrus, Johannes und Maria zum Grab gegangen sind und Petrus in das Grab hineinging, sah er die Schweißtücher, sah er dieses Grabtuch. Die Tücher, die um seinen Kopf gewickelt waren, aber sie lagen nicht einfach nur so da, als hätte man schnell, hastig den Leichnam weggezogen und weggebracht, sondern sie waren schön, fein, säuberlich zusammengelegt. So, hätte jemand den Leichnam gestohlen, hätten wir hier wahrscheinlich es mit den sorgfältigsten und nettesten Dieben zu tun, die es nun damals gegeben hat. Also so nach dem Motto, zwei Leute, drei, vier Leute, keine Ahnung, sind da unterwegs, versuchen den Leichnam zu schleppen und einer von denen geht zurück und sagt, ach, wartet kurz, ich muss mal das eine Tuch noch nehmen und feinsäuberlich zusammenlegen an den besonderen Ort. Und allein das zeigt und macht Johannes so deutlich, nein, er war wirklich tot und niemand hat seinen Leichnam gestohlen, der ist wirklich auferstanden. Und dann kommen wir zu einem weiteren, zu dem dritten wichtigen Indiz, die Augenzeugen. Und Augenzeugen, die Johannes hier aufzeigt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die Person, die Jesus zum allerersten Mal sah, war ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Oder man kann sagen, eine sehr außergewöhnliche Kandidatin. Es war eine Frau, es war Maria. Und in der damaligen Kultur, zu der damaligen Zeit, war die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht nicht zulässig. Sie war absolut wertlos. Man hat auf sie nicht gehört, sie war absolut zweitklassig platziert. Und was Johannes hier schreibt, ist, dass die Person, die als erstes Zeugnis gibt von der Auferstehung Jesu, eine Frau war. Und die Frau war auch nicht einfach nur irgendeine Frau, es war auch noch Maria. Und für den Leser ist es vielleicht etwas schwierig, weil es gibt so fünf verschiedene Marias im Neuen Testament. Da haben wir zum einen die Mutter Jesu, Maria, die Mutter Jesu. Dann gibt es noch einige andere wohlhabende Marias. Und dann gibt es eben diese Maria aus unserer Geschichte, Maria Magdalena. Sie hatte eine Begegnung mit Jesus, können wir in Lukas 8 lesen. Sie war am Ende, sie war komplett kaputt, sie war besessen von Dämonen, sie war fertig mit dem Leben. Aber Jesus ist ihr begegnet und hat sie freigesetzt. Und durch diese eine Begegnung mit Jesus wurde Marias Leben komplett verändert und gewendet. Und wenn man sich so überlegt, Jesus hat vielen Menschen gedient. Er hat viele Menschen geheilt, er hat große Wunder gebracht. Aber unter all diesen möglichen Personen, die zum Teil ja auch noch Männer waren, also auch noch viel wertvoller vor Gericht, um sie als Zeugen zu benennen, war es Maria. Die Person, die Jesus als erstes gesehen und die Auferstehung bezeugt. Ich finde das genial. Warum macht das Johannes? Wenn irgendjemand aus der damaligen Zeit einigermaßen bei Verstand ist und versuchen will, eine Geschichte, ein Märchen zu verkaufen und die Menschen davon zu überzeugen, würde er niemals eine Frau, die so kaputt ist und so eine Geschichte hat und so bekannt ist, als erste Augenzeugin benennen. Keiner versucht, eine clevere Story hier umzuschreiben, aufzuschreiben und irgendwie ein Märchen zu kreieren, sondern Johannes beschreibt hier einen Tatsachenvorgang, der so gewesen ist. Jesus kam und hat das komplette Weltbild der damaligen Zeit, die komplette Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Er gebraucht eine Frau, diese Maria. Und Gott sagt, ich möchte, dass Maria mich als erstes sieht. Und dann lesen wir, wie diese Maria eine Begegnung mit Jesus hatte. Sie kam zum Grab, sieht, dass der Leichnam weg ist. Und als sie das sah, brach für sie, glaube ich, eine Welt zusammen. Alle Hoffnung war verloren. Sie wusste, wenn Jesus weg war, hat der Tod gewonnen. Er wird regieren. Und am Ende des Lebens gibt es kein ewiges Leben, sondern der Tod wird da sein. Panik brach aus. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen, wenn Maria voller Hoffnung zu diesem Grab geht, hat noch im Hinterkopf, was Jesus vielleicht gepredigt und gesagt hat, kurz vor seinem Tod, dass er wiederkommen wird und dass sie sich keine Sorgen machen brauchen. Und er hat ihnen das ja alles erklärt und vielleicht war so ein Funken Hoffnung in ihrem Leben da. Und sie läuft zu dem Grab und sieht, der Stein ist weggerollt. So der erste Moment von, hey krass, das stimmt ja wirklich. Ist Jesus vielleicht auferstanden? Und sie eilt hin und sieht, hey, er ist weg. Er kann nur gestohlen worden sein, weil wenn er auferstanden wäre, dann würde ich ihn ja sehen. Und ich finde es spannend, weil selbst als ihr zwei Engel begegneten, ich meine, man muss jetzt nicht besonders theologisch gebildet sein oder besonders viel Ahnung davon haben, aber ich meine, die Bibel beschreibt hier zwei Männer, komplett in weiß gekleidet, die auch noch ziemlich Lichtgestalten waren, sitzen dort im Grab und erzählen ihr davon. Zwei Engel. Beeindrucken sie nicht. Weil sie will keine Engel, sie will Jesus. Sie war verzweifelt und dann kam der Gärtner. Und der Gärtner fragt sie genau das Gleiche, was die Engel sie gefragt haben. Maria löchert den Gärtner, wenn du ihn weggenommen hast, hey, sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast, ich werde ihn noch wieder zurückholen. So, Hauptsache, er hat seine Totenruhe und möchte ihm da so die letzte Ehre erweisen. Und sie wirft ihm das so vor und ist total verzweifelt. Und dann dreht sie sich einfach um, weil sie dem Gärtner einfach keine Beachtung schenkt. Sie ist so fokussiert, sie möchte Jesus erleben. Sie möchte Jesus haben. Da ist der Gärtner unwichtig. Johannes möchte dem Leser damit sagen, dass Jesus von den Toten auferstanden war und dass er physisch da war. Er war auferstanden. Nicht irgendwie, naja, er war halt weg und transzendent, wir haben ihn nicht mehr gesehen, sondern er war physisch da. Und dann finde ich es so genial, dann spricht Jesus ein Wort zu ihr. Und dieses eine Wort hat von jetzt auf gleich alles verändert. Er sagt, Maria. Als sie ihren Namen hörte, dass Jesus sie bei ihrem Namen ruft, da dreht sich Maria um und alle Hoffnungslosigkeit, alles Verzweifeltsein verschwindet in ihrem Leben. Sie ist auf einmal voller Hoffnung, die Lichter gehen an und Leben kommt hinein, sie sieht Jesus. Jesus rief sie beim Namen und sie wandte sich Jesus zu. Was für ein persönlicher Moment mit Jesus, oder? Sie dreht sich um und wusste in diesem Moment, der Tod ist besiegt. Die Hölle hat nicht gewonnen. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Jesus lebt wirklich. Jesus kam auf diese Erde, weil Gott so sehr diese Welt liebt, dass er seinen einzigen Sohn schickte, damit keiner verloren geht, sondern alle ewiges Leben bekommen. Das ist Gottes Mission und Gottes Vision, auch für dein Leben. Und ich finde, das ist so dieser Moment, der Ostern eigentlich am besten beschreibt. Jesus ruft sie bei ihrem Namen und sie dreht sich um. Und von jetzt auf gleich verändert sich ihr Leben, verändern sich Sichtweisen, passieren Dinge und Hoffnung kommt hinein. Leben entsteht. Und ich möchte dir sagen, dass auch du dich heute umdrehen darfst. Auch du kannst dich heute Jesus zuwenden, denn Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er kennt dich, er liebt dich, er hat dich gemacht und er hat dich gewollt. Wie er Maria gefunden hat, ruft er auch dich. Wie er Maria gerufen hat, ruft er auch dich. Und ich kann heute eine Entscheidung treffen. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, dich Jesus zuzuwenden. Und die Bibel spricht davon und nennt das Buße, nennt das Umkehr. Wir kehren um von unserer Schuld, von unserer Sünde und wir wenden uns Jesus zu. Herr, diesen Moment wünsche ich dir total. Heute Morgen, an diesem Ostermorgen. Dieses Fest, was ganz persönlich wird, was weg von allen christlichen Traditionen und wir haben eine Osternacht und wir haben Osterlamm. Hey, wir haben heute sogar hier ein Osterlamm, kleine Nebeninformation. Der Achim hat uns ein Osterlamm gebacken. Das steht hinten auf der Couch, das sieht man leider nicht, aber fand ich richtig cool. Unabhängig von jeglicher Tradition, von jeglichem Hochfest der Christenheit und all die Diskussionen, die es darum jetzt gab, ob Präsenzgottesdienst oder nicht und in dieser Pandemiezeit und wie wichtig das doch sei und alles drumherum. Hey, es geht um diesen persönlichen Moment. Es geht um diesen Moment, wo Jesus dich ruft und du dich umdrehst. Weg von allem Pompösen drumherum. Weg von irgendwelchen liturgischen Farben oder von Osterfeuern oder sonstigen Dingen. Ostereiersuche oder was du sonst noch so vorhast heute. Es geht um diesen einen Moment. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Kehrst du dich um? Jesus ist nicht gekommen, um dich zu richten oder dich anzuklagen. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dich zu retten. Und du darfst heute zu ihm kommen. Das ist doch genial, oder? Das macht Ostern persönlich. Das macht es zu diesem freudigen Ereignis, zu diesem Moment, wo du sagst, alles klar, die Lichter gehen an, Hoffnung kommt in mein Leben hinein, Liebe spüre ich und ich entdecke und erlebe Leben. Ich will dich einladen, wenn wir jetzt gleich weiter Lobpreis machen, noch ein Lied miteinander singen, dass du diesen Moment für dich nimmst. Diesen ganz intimen, persönlichen Moment, losgelöst von allem Osterstress, der vielleicht bei dir ausgelöst ist. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Drehst du dich um oder nicht? Und dann lade ich dich ein, das festzumachen. Festzumachen und zu sagen, Gott, ich sage ja zu dir. Ich drehe mich um und ich nehme das für mich und mein Leben ganz konkret. Dieses Ostern 2021 mit all den verrückten Dingen, die da so drumherum passieren, wird für mich der Moment sein, wo mein Leben sich verändert hat. Wo Leben in mein Leben kam. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Ich danke dir dafür, dass du es bis zum Ende durchgezogen hast. Dass du nicht irgendwie gesagt hast, du auf halber Strecke, hey, das mit dem Kreuz wird mir irgendwie ein bisschen zu krass. Sondern du bist in den Tod gegangen und du bist auferstanden. Du lebst. Gott, und du rufst uns beim Namen. Du möchtest diesen persönlichen, diesen einen Moment haben, wo du uns rufst und wo wir uns entscheiden dürfen, drehen wir uns um oder nicht. Gott, und ich bete, dass du jetzt laut rufst, dass du jedem Einzelnen ganz klar machst, was jetzt der nächste Schritt ist für sein Leben.